vielleicht an den Anfang gestellt eine Frage, die vielleicht grundsätzlich ist. Genau, was macht aus deiner Sicht denn ein anarcha-queer-feministisches Hausprojekt aus? Also was bedeutet das für dich vielleicht auch persönlich?
Ich glaube auch, das ist eine ziemlich persönliche Frage. Also da hast du eben schon ein bisschen die Geschichte vom Haus beschrieben, wie es sozusagen zu einem Haus ohne Cis-Männer wurde. Und im Laufe der Jahre haben wir versucht, irgendwie unsere Politik mehr den aktuellen Feminismen anzupassen und kamen halt irgendwann darauf, dass wir uns zum einen nur ohne Cis-Männer nennen können, weil wir nicht alle Identitäten aufnehmen können und sagen, okay, wir wohnen mit allen Leuten zusammen, die sich nicht als cis-männlich definieren, und anarcha-queer-feministisch halt deswegen, weil wir uns ganz klar als anarchistisch, aber unter einem emanzipatorischen, feministischen Anarchismus verstehen und gleichzeitig auch als ein queeres Sex-Work-positives Haus bezeichnen. Genau, und das macht es für mich ein bisschen aus, und ich glaube, da haben alle Leute so ihre leichten Abgrenzungen von, was sie genau unter Anarcha-Feminismus verstehen oder Anarcha-Queer-Feminismus auch.
Ja, die Entscheidung, ohne Cis-Männer zu wohnen, ist ja auch verbunden eben auch mit einem Wunsch, frei von vielleicht alltäglichem Sexismus und auch patriarchalen Strukturen ja im Haus zusammenzuleben. Was sind es denn vielleicht aber dann für neue Herausforderungen, die sich stellen, im Alltag organisiert zu sein ohne Cis-Männer?
Ich glaube, so in etwa alle, die man auch im kleinen Rahmen kennt, was persönliche Konflikte angeht, aber auch was Politiken angeht, wo man einfach unterschiedliche Vorstellungen hat. In der 34 wohnen bis zu 40, 45 Menschen und aus unterschiedlichen Nationen und mit unterschiedlichen Backgrounds. Das heißt, über die Jahre kamen natürlich unterschiedlichste Geschichten da zusammen, wo einfach Herausforderungen gestellt werden, aber uns das halt auch total wachsen hat lassen. Genau, und bei uns glaube ich gerade, wir haben die Plenumsprache auf Englisch, wir kommunizieren viel auf Englisch, das ist nicht die Haupt- oder die Erstsprache von vielen Leuten. Und gleichzeitig auch, was sind eigentlich die Fokusse, die wir setzen wollen in unserem Alltag? Also ich glaube, wir sind vielleicht ein bisschen freier von Alltagssexismus ohne Cis-Männer geworden, aber Herausforderungen stellen sich da im kleinen wie im großen ja trotzdem. Vor allem jetzt auch unter der aktuellen Lage mit der Räumungsbedrohung, dass wir eigentlich sehr uns darauf fokussieren, versuchen das Haus zu halten, statt, wie wir es eigentlich gerne wollen, weiterhin andere Sachen zu machen, die genauso wichtig sind.
Und darauf wollen wir jetzt vielleicht auch zu sprechen kommen. Ja, in den 90ern, wir hatten schon, war die Liebig 34 eine Besetzung. Nach dem gescheiterten Versuch, das Haus kollektiv zu kaufen, wurde dann 2008 ein Pachtvertrag über 10 Jahre vereinbart. Und eben seit 2 Jahren, Ende 2018, ist der Pachtvertrag mit dem Vermieter ausgelaufen. Soweit ich weiß, gab es dann auch nochmal einen Eigentümerwechsel. Und die Liebig 34 steht jetzt schon eben seit 2 Jahren eigentlich da ohne Vertrag und ist somit ja irgendwie auch räumungsbedroht. Und ihr steht damit nicht allein. Auch viele weitere Projekte und Freiräume in Berlin sind und waren in einer ähnlichen Situation. Ja, wie lässt sich vielleicht die ganz aktuelle Situation der Liebig 34 beschreiben? Wo und wo gehen da gerade vielleicht Bedrohungen auch und Unsicherheiten aus?
Genau, wie du gerade gesagt hast, eigentlich schon aus Perspektive der Räumung. Also wir haben unseren Gerichtstermin verloren. Allerdings war der Verein, gegen den geklagt wurde, also der Besitzer, was du eben meintest, nicht mehr drin. Also wir haben schon die Räume übergeben. Es gibt allerdings noch andere Mietverträge von früher mit anderen Vereinen. Das heißt, tatsächlich wurde gerade gegen den falschen Verein geklagt. Und jetzt versuchen wir einfach deutlich zu machen, dass Raduga e.V., gegen den geklagt wurde, gar nicht mehr drin ist. Und alle Personen, und als Verein auch der mittendrin e.V., mittendrin Kommunikation und anderes e.V. drin ist. Das heißt, rechtlich gesehen dürfte nicht geräumt werden, weil es einfach der Verein schon gegangen ist. Trotzdem sehen wir die Gefahr, dass das trotzdem Räumungsversuch passieren wird. Und da haben wir ja einiges gemeinsam mit anderen Projekten, die gerade auch bedroht sind. Oder wie mit dem Syndikat, das schon geräumt wurde vor einem Monat. Neben dem Räumungsding ist nämlich natürlich auch gerade, dass wir auch in Berlin erstarkende faschistische Strukturen sehen und sagen, es braucht genau solche Räume wie uns, damit wir irgendwie gemeinsam dagegen kämpfen können und uns noch besser vernetzen können. Wie du meintest, das ist ja nicht nur ein Hausprojekt, wo man drin lebt, sondern es ist ein Infoladen, der 5-mal in der Woche versucht aufzumachen, und das ist eine Bar, wo sich Leute versuchen zu treffen. Wir machen Küfers für Leute, die sich nicht so viel essen lassen können oder einfach um zusammenzukommen. Wir hatten einen Fahrradworkshop und wir hatten mal einen Schweißworkshop. Es gab viele Strukturen, die halt jetzt mit der Bedrohung immer weiter wegfallen und auch mit Covid-19 nicht so richtig leicht zu handeln sind.
Gestern hat jetzt in Berlin die Aktionswoche für die Liebig 34 und alle bedrohten Projekte gestartet und wird auch noch bis zum Sonntag gehen. Was findet denn da diese Woche statt? Wozu könnt ihr da einladen?
Wir haben versucht, eine kleine Mischung aus dezentralen Sachen und zentralen Workshops zu machen. Es gibt kleine Workshops wie Lockpicking und Mobi-Videos schneiden und solche Sachen, wo sich Flint-Personen einfach Skills aneignen können, die oft vielleicht mal von Cis-Männern übernommen werden. Und natürlich versuchen wir auch zu aktivieren, dass Leute ihre kleinen kreativen Ideen nicht nur in Berlin, sondern überall anders auch verwirklichen können. Und eines der großen Sachen ist vielleicht morgen Abend eine Flint-Vollversammlung, wo wir viele verschiedene Personen versuchen einzuladen und einfach mal darüber zu diskutieren, wo stehen wir einfach als Vernetzung in der linken Szene ohne Cis-Männer, was brauchen wir, wie steht es um unser, keine Ahnung, militantes Potenzial, wie sehen wir die aktuelle politische Lage, wohin wollen wir, wohin müssen wir und wo stehen wir gerade.
Darüber lässt sich auch informieren. Also es gibt die Seite defendliebig34.noblogs.org. Da findet sich auch nochmal eben dieses Programm, Programmpunkte, die du gerade auch genannt hast.
Genau.
Vielleicht nochmal abschließend eine Frage danach, was die Liebig 34 sich derzeit eben auch für eine Form von Unterstützung wünscht. Was sind denn aus Sicht des Hauses jetzt vielleicht sinnvolle Handlungsstrategien, auch eben seitens einer parlamentarischen, aber eben vor allem auch einer außerparlamentarischen Linken, um eben Orte wie die Liebig 34 zu erhalten und zu unterstützen?
Wir denken einfach, dass es genau wie vor einem Jahr auch noch alle Maßnahmen, wichtige Maßnahmen sind. Also seien es Briefe, um PolitikerInnen und den Senat zu nerven und zu sagen, ey, unser Haus ist wichtig. Seien es einfach Flyer, die irgendwie in anderen Städten darauf hinweisen oder auch Mobi-Aktionen für uns oder Infoveranstaltungen in anderen Städten. Wir freuen uns auch über Support. Also wenn wir einen angekündigten Tag X, also einen angekündigten Tag der Räumung kriegen, versuchen wir nochmal nach Berlin einzuladen, dass Leute dann einfach uns unterstützen, uns währenddessen nicht alleine lassen und davor halt versuchen, so viel Aufmerksamkeit in verschiedensten Formen wie möglich für die 34 zu schaffen.